die wohl entscheidende Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten darüber, ob sie einen Schlichtungsvorschlag annehmen. Wird er abgelehnt, könnte es noch vor Ostern wieder Streiks geben. Bis jetzt zeichnet sich laut Verhandlern kein Durchbruch ab. Johannes Frevel, RBB 24.
Mitte März hatten Bund und Kommunen die Verhandlungen über den Tarifvertrag in dritter Runde für gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Die Schlichter hatten eine Lohnerhöhung in zwei Stufen um insgesamt 5,8%, mindestens jedoch monatlich 110 Euro vorgeschlagen.
In Berlin haben Union und SPD ihre Koalitionsverhandlungen wieder aufgenommen. Spitzenvertreter sitzen seit dem Morgen in der CDU-Bundeszentrale zusammen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, heute stünden die so wörtlich dicken Klopper auf der Tagesordnung. Nach Aussage von SPD-Co-Chefin Esken zählt dazu unter anderem die Frage, wie stabile Renten finanziert werden können. Präsident Trump hat die Menschen in den USA aufgerufen, trotz der Turbulenzen durch seine Zollpolitik stark zu bleiben. Er schrieb, es werde nicht leicht, aber seine Regierung bringe Jobs und Unternehmen zurück ins Land. Er sprach von einer wirtschaftlichen Revolution. Seit heute Morgen werden in einem ersten Schritt pauschal 10% auf alle Importe in die USA erhoben. Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat als Reaktion seine Lieferungen in die USA vorerst ausgesetzt. Zehntausende Menschen sind in Spanien gegen hohe Mieten und fehlende Wohnungen auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es in rund 40 Städten. Aus Madrid, Hans-Günther Kellner.
In Spanien sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um 60% gestiegen, in den Ballungsräumen wie Madrid oder Barcelona sogar um das Doppelte. Zudem fehlen der Bank von Spanien zufolge landesweit 600.000 Wohnungen. Ein von der linken Mehrheit im spanischen Parlament 2023 beschlossenes Gesetz, das Mieten begrenzen soll, ist bislang in den meisten Regionen am Widerstand der dort regierenden konservativen Volkspartei gescheitert.
In der Fußball-Bundesliga laufen gerade 5 Spiele, die aktuellen Stände. Leipzig, Hoffenheim 2:1, Heidenheim, Leverkusen 0:0, Freiburg, Borussia Dortmund 0:3, Mainz, Kiel 0:1 und Bochum, Stuttgart 0:3. Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der dritten Fußballliga eine deutliche Niederlage kassiert. Die Lausitzer mussten sich bei 1860 München mit 1:5 geschlagen geben. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend ein Wechsel aus viel Sonne und wenigen Wolken. Aktuell in Berlin um 11 Grad, in Brandenburg zwischen 8 in Altötendorf und 13 Grad in Fürstenwalde. Morgen Sonne und mal mehr, mal weniger Wolken im Wechsel. Bei 6 bis 10 Grad bleibt es trocken. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Unser Leben.
Mit Alina Rizanova. Hallo.
Es ist weniger ein Ort als ein Konzept. Es geht um Ideen. Heimaten sind für mich Gedanken, es ist Literatur. Also ich würde mich in brasilianische Literatur und deutsche Literatur sowie kamerunische Literatur zu Hause fühlen. Die sind alle im Kern des Begriffs Heimat für mich.
Sagt der Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, Bonaventure Ndikou. Um Heimat und Heimaten geht es in der nächsten Stunde hier auf Radio 3. Wir sprechen darüber, wie Städte als Orte emotionaler Heimat erfahren werden können und wie sich Zugehörigkeit beeinflussen lässt. Was bedeutet Heimatisierung und wie kann das Wort Heimat politisch und kulturell neu gedacht werden? Wir besuchen das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung und wir erfahren, wie es Menschen geht, die in Deutschland ihre neue Heimat gefunden haben. Aber zuerst hören wir die Ärzte mit Westerland.
Jeden Tag sitz ich am Wannsee. Und ich höre den Wellen zu. stell mir vor, ich sitz am Meer. Dann denk ich an diese Insel. Und mein Herz, das wird so schwer. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Sprang ich in die Spree. Wie oft mussten sie mich retten, damit ich nicht untergehe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Oh, ich hab solche Sehnsucht.
Manche Menschen fühlen sich nicht im ganzen Land, sondern viel stärker in ihrem Kiez oder ihrer Stadt beheimatet. Ob Kölner, die lokalpatriotische Karnevalslieder singen, oder Berliner, die 030-Tattoo tragen, Heimat fühlt sich oft eher lokal an. Aber wie entsteht dieses Gefühl der Zugehörigkeit? Genau das untersucht das Forschungsprojekt Deine emotionale Stadt. Und zwar mit Hilfe einer App. Wie das funktioniert, erklärt unsere Reporterin Marie Steffens.
Ob Tag oder Nacht, der Mauerpark im Berlin-Prenzlauer Berg ist niemals leer. Bei gutem Wetter sitzen Familien Decke an Decke auf der Wiese oder bummeln am Wochenende über den Flohmarkt. Aber auch unter der Woche bei leichtem Nieselregen ist einiges los. Hundebesitzerinnen, Spaziergänger, Boulespieler. Für viele Berlinerinnen und Berliner ist der Mauerpark ein Ort, an den sie gerne gehen. Ein Stück Heimat.
Es ist wirklich so ein Wohlfühleffekt.
As we are here in this beautiful park, that makes street life really alive here in Berlin, especially in summer.
Schön und lebendig, besonders im Sommer. Die Menschen fühlen sich hier zugehörig und wohl. Eine Voraussetzung dafür, dass ein Heimatgefühl entstehen kann, sagt Master Adli. Er ist Psychiater und Stressforscher an der Charité. Zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern vom interdisziplinären Forum Neurourbanistik, der Charité, der Humboldt-Universität und dem Futurium untersucht Master Adli, wie sich Menschen in Berlin fühlen.
Bekannt ist, dass das Stadtleben mit einem größeren Risiko für bestimmte psychische Erkrankungen einhergeht. Zum Beispiel sind Depressionen häufiger in der Stadt, auch die Schizophrenie. Das Ganze hat wahrscheinlich mit Stress zu tun, mit Stadtstress. Aber wie genau dieser Stadtstress entsteht, wo und wann und für wen ganz besonders, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Und deswegen interessiert uns, was in den Menschen emotional vorgeht, wenn sie ihrem Großstadtleben hier in Berlin nachgehen.
Eine Komponente davon ist das Gefühl, sich zugehörig und akzeptiert zu fühlen. Aber auch andere Emotionen werden untersucht, zum Beispiel wie glücklich man ist oder wie sicher man sich fühlt. Und zwar mit der App Urban Mind. Die kann jeder und jede kostenlos herunterladen. Dreimal täglich beantwortet man Fragen zu seiner Gefühlslage.
Man kann quasi wie auf einem Schieberegler angeben, wie glücklich man ist. Und diese emotionalen Kategorien, von denen haben wir 5, werden immer wieder präsentiert und wird immer wieder nach denselben Emotionen gefragt. Und die ändern sich natürlich im Laufe eines Tages.
Gleichzeitig fragt die App auch immer nach dem Standort, damit die Forscherinnen und Forscher wissen, wo welche Emotion eingegeben wurde. Am Ende muss man dann ein Foto machen. Aus den gesammelten Daten soll eine emotionale Karte von Berlin entstehen. Mit ihrer Hilfe sollen Städte in Zukunft lebenswerter gestaltet werden. Etwa 2000 Menschen haben bisher mitgemacht. Das Projekt geht noch bis Ende des Jahres. Eine vollständige emotionale Karte gibt es also noch nicht. Aber schon die ersten Beobachtungen von Master Adli.
In unserer Studie finden wir eine ganz deutliche Korrelation zwischen dem Gefühl, sich nicht akzeptiert zu fühlen, und Stress. Wer sich nicht akzeptiert fühlt an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit oder vielleicht auch grundsätzlich in seiner eigenen Haut, der fühlt sich auch eher gestresst.
Um das zu verbessern, kann die Stadtplanung einiges tun, findet Angela Million. Sie ist Professorin für Städtebau und Siedlungswesen an der TU Berlin und Mitglied des interdisziplinären Forums Neurourbanistik, das auch Teil des Projekts Deine emotionale Stadt ist.
Wenn wir tatsächlich Heimat übersetzen mit, das ist ein Ort oder auch eine Nachbarschaft, wo man sich zugehörig fühlt, dann muss ich erstmal deutlich sagen, dass man das nicht per se planen kann. Aber wir können natürlich Orte schaffen, in denen sowas wachsen kann. Stadtgestalterisch bedeutet das natürlich, dass wir ein Stück weit diesen Ort in seinen emotionalen Qualitäten mitdenken müssen. Also inwieweit kann der Orientierung Geborgenheit und Identifikation schaffen?
Um ein Heimatgefühl zu schaffen, sind laut Angela Million vor allem 3 Aspekte wichtig. Erstens Orte, an denen sich Menschen begegnen, wie Parks, Nachbarschaftstreffs, Schulen, Kioske oder Supermärkte. Diese Orte müssen zweitens praktisch und aneignungsfähig sein. Sie müssen nicht schön sein, sondern zu den Bedürfnissen der Menschen passen. Und drittens braucht es Zeit.
So ein Stadtquartier muss sich auch erstmal beweisen im Alltag. Inwiefern kann man dort eben auch etwas erleben, Erinnerungen schaffen, seinen Alltag bewältigen?
Gebäude wie eine Schule oder Jugendclub oder auch Gerüche, Farben oder eine gewisse Lichtstimmung können ein Gefühl von Heimat erzeugen, findet Angela Million. All das müsse die Stadtplanung in ihren Überlegungen berücksichtigen. Das finden auch Menschen im Mauerpark und wünschen sich mehr gemütliche Orte, mehr Orte, um mit anderen zusammenzukommen und Sport zu treiben.
More places to share, more cozy places, specifically places to practice some sports.
Und je mehr Platz irgendwie halt für Fußgänger, wenn da merkt man gleich, da fühle ich also einfach als Mensch wohler und das ist dann halt heimatlich auf jeden Fall.
Es ist tatsächlich die Kombination aus sehr urbanen Sachen, sehr landschaftlich schönen Sachen, Kiez, Kneipen, die so eine Stadt lebenswert machen.
Welche Empfehlungen sich aus dem Projekt Deine emotionale Stadt ergeben werden, ist noch offen. Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres. Ihre Erkenntnisse wollen die Forscherinnen und Forscher dann im Futurium präsentieren und mit der Stadtplanung und der Senatsverwaltung teilen.
Bis dahin kann aber jeder noch seinen Beitrag für die Stadtforschung leisten. Einfach die App Urban Minds herunterladen und beim Projekt Deine emotionale Stadt mitmachen. In Berlin finden viele ihre neue Heimat. Doch nicht jede und jeder fühlt sich von der Großstadt angezogen. Und manch einer will auch nicht nach Berlin, was ich persönlich nur schwer nachvollziehen kann.
Metro. Undercut und Jutebeutel, ich trinke Club Mate oder gibt's den Kaffee Latte auch mit Sojamilch? Die große Frage, schreibt mich irgendjemand auf die Gästeliste? Bitte, bitte, bitte! Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind, ich will nicht nach Berlin. Will ich nicht nach Berlin, ich will nicht nach Berlin. Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich,
auf jeden Fall.
Bloß kein 9-to-5-Job, ne? Find ich ja mega ätzend, genau. Ich mach einfach einen Fashion-Blog und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Hauptsache hier in Berlin. Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da alle meine Freunde sind, ich will nicht nach Berlin. Will ich nicht nach Berlin.
Heimat dort, wo man geboren ist oder wo man lebt oder doch, wo man sich am wohlsten fühlt. Unser Reporter Timur Vorkul hat PassantInnen am Messedamm befragt.
Wohlig, warm, ja, wie nach Hause kommen. Wie wenn es draußen kalt ist, in eine gut gewärmte, wohlig warme Stube zu kommen. So ungefähr. Also das ist im Endeffekt das Gefühl, was ich immer habe, wenn ich Berlin aus dem Flieger sehe.
Für Frederik ist Heimat mehr ein Gefühl als ein bestimmter Ort. Er nennt sich Wahlberliner. Der 39-Jährige wartet auf den Schienenersatzverkehr der Ringbahn.
Habe an vielen verschiedenen Orten gelebt und bin aber immer wieder hierhin zurückgekommen. Es ist quasi eine Hassliebe. Wenn ich zu lange hier bin, muss ich weg. Wenn ich zu lange weg bin, muss ich wieder hierhin zurück. Das ist das, was ich eigentlich mit Berlin und mit dem Begriff Heimat verbinde.
Regina 62 und Janina 40 ziehen jeweils einen Koffer hinter sich her. Mutter und Tochter kommen von einem Eiskunstlaufturnier in Hamburg zurück.
Ich würde sagen, Heimat ist dort, wo ich von klein auf aufgewachsen bin, wo meine Großeltern gelebt haben. Berlin ist mein Zuhause, hier wohne ich. Aber ich glaube, Heimat ist mehr da, wo ich ursprünglich herkomme.
Vor rund 30 Jahren sind beide aus einem Dorf in der Nähe von Schwerin hergezogen. Auch Regina spürt eine starke Verbindung zu ihrem Herkunftsort.
Ja, wir sind jetzt hier irgendwie angekommen, das kann man schon sagen. Aber man denkt doch gerne zurück und hat trotzdem dieses Heimatgefühl noch.
Eine junge Frau hat sich einen ruhigen Platz im Hintergrund der Bushaltestelle gesucht. Neben ihr stehen ein Koffer und ein paar Taschen.
Also ich komme gerade aus der Heimat von meinen Großeltern aus Łódź, aus Polen.
Alis Mutter ist in Łódź geboren und vor circa 30 Jahren nach Berlin gezogen. Alice hat die Erfahrung gemacht, aufgrund der Sprache wird ihre Zugehörigkeit in Frage gestellt.
Wenn du zweisprachig aufgewachsen bist, du halt immer so ein bisschen in dem Dilemma bist, nicht hundertprozentig zu der einen Nationalität zuzugehören. Das heißt, in der Schule war ich immer die Polin, in Polen bin ich immer die Deutsche. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, dass man immer so ein bisschen im Zwiespalt ist. Und ich glaube, dass je älter man wird, man irgendwann auch merkt, dass es eigentlich relativ egal ist.
Deutschland oder Polen? Für eine Heimat will sich die 21-Jährige nicht entscheiden.
Dadurch, dass ich hier aufgewachsen bin und meine Familie, meine Freunde hier sind, ist das ja ein Stück weit meine Heimat. Aber genauso auch dort, weil da einfach Menschen sind, die ich liebe.
Ein junger Mann zieht an einer Zigarette in der Nähe vom Zopp. Seine Sporttasche hängt ihm locker über die Schulter. Das ist Seki. Er ist 30 und unterwegs nach Hause, nach Hamburg. Ursprünglich kommt er aus Afghanistan.
Heimat ist alles für mich. Heimat kann man nicht vergleichen mit anderen Ländern. Heimat ist, wo man gewöhnt ist, ist Heimat. Wo man sich wohlfühlt, ist Heimat. In meiner Heimat fühle ich mich sehr wohl. Aber leider ist Krieg da. Sonst hätte ich gerne da gelebt.
In Deutschland fühlt sich Seki wohl. Hamburg ist zu seiner zweiten Heimat geworden. Doch einiges fehlt ihm.
Alleine zu sein ohne Familie ist sehr schlimm. Fehlt einfach Familie hier.
Ein junger Mann hat eine Packung-Küchenrolle in einer und ein Paket in der anderen Hand. Sipe Sichle, 26, studiert Bauingenieurwesen in Berlin und kommt ursprünglich aus Südafrika.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte mal eine Pause gebrauchen und zurück nach Hause gehen. Das Essen, das Zusammensein mit der Familie, die Aktivitäten, die man macht, geben mir das Gefühl, eins zu sein. Hier hingegen ist es so, dass die Menschen sich normalerweise auf ihr tägliches Leben konzentrieren und es keine Wärme gibt.
Jan, 26, hat sich auf eine Bank in die Sonne gesetzt und tunkt eine Karotte in den Hummus. Er ist aus der Nähe von Hamburg nach Berlin gezogen und erfindet, dass was Heimat ist, sich im Laufe des Lebens auch wandeln kann.
Ich glaube schon, Heimat ist da, wo man irgendwie, wo halt die Familie ist. Und wenn ich irgendwann mal meine eigene Familie habe, dann wird das wahrscheinlich noch mehr ein wenig switchen.
Dass viele Menschen, wenn sie von Heimat sprechen, andere ausschließen, kann er nicht nachvollziehen.
Ich würde nicht sagen, dass Heimat einen für irgendwas berechtigt. Also die Meinung, dass ich komme da und daher, was auch immer, ich bin da und da geboren, gibt einem kein besonderes Recht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin in Norddeutschland geboren und ja, deswegen darf ich in Norddeutschland mich verhalten wie sonst was. Für mich ist das eher, wenn ich den Begriff Heimat verwende, dann eher in romantischer Form und als Kompliment für meine Familie, für meine Eltern, für meinen Bruder, aber ich bilde mir darauf jetzt nichts ein.
Heimat kann ein Ort sein, eine Erinnerung oder einfach ein Gefühl, das uns begleitet. Darüber singt Adele in Hometown Glory über Zugehörigkeit, Nostalgie und tiefer Verbundenheit mit dem eigenen Zuhause.
I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown,
Sie hören Unser Leben, heute zum Thema Heimat und Heimaten. Der Krieg in Syrien hat Millionen Menschen in die Flucht geschlagen. Auch in Deutschland leben etwa 1 Million Syrerinnen und Syrer. Viele sind schon seit 10 Jahren hier. Sie haben Arbeit und sind oft eingebürgert. Jetzt, wo der Diktator Bashar al-Assad gestürzt wurde, könnten die Syrer doch wieder in ihre Heimat zurückgehen, meint manche Politiker. Aber ist Syrien überhaupt noch ihre Heimat? Oder haben sie in Deutschland längst eine neue Heimat gefunden? Darüber hat unsere Autorin Anne Winter mit 3 Syrerinnen gesprochen, die neben dem syrischen auch den deutschen Pass haben.
2015 ist Asma mit ihren beiden Kindern aus Syrien geflohen. Die Familie gehört zur Religionsgemeinschaft der Ismailiten. In ihrer Heimatstadt Salamiya war die Terrormiliz des sogenannten Islamischen Staats eingefallen und bedrohte die religiöse Minderheit. In Berlin war sie in Sicherheit, aber mit Mitte 40 musste sie in einem fremden Land ganz von vorne anfangen, erzählt Asma 2018 bei der Sprechstunde des Vereins Flüchtlingspaten Syrien.
Und das war sehr schwer für mich und meine Kinder, weil ich und meine Kinder alleine waren. Und ich muss alles schaffen, natürlich Deutsch lernen und ich muss die Briefe antworten und Papiere.
Heute hat Asma den deutschen Pass, ihre Kinder studieren und sie berät nicht nur bei den Flüchtlingspaten Syrien selbst ihre Landsleute. Ihr Beruf ist eigentlich Elektroingenieurin, aber mit Menschen zu arbeiten macht ihr mehr Freude. So wie sie am Anfang Hilfe brauchte, um in Deutschland zurechtzukommen, möchte Asma nun andere unterstützen.
Ja, mir eigentlich jetzt geht's sehr gut. Ich fühle mich in Deutschland wie mein Zuhause, wie mein Heimatland. Ich bin seit 5 Jahren tätig in verschiedenen Bereichen. Ich habe im Sozialbereich viel gearbeitet. Und ich habe auch ein Jahr in einem Ingenieurbüro gearbeitet als Ingenieurin. Aber ich bin zurück zur Sozialarbeit, weil für mich persönlich, ich finde, passt mir besser.
Solange Assad an der Macht war, hat Asma sich nicht getraut, nach Syrien zu fahren. Als der langjährige Diktator am 8. Dezember gestürzt wurde, hat sie das Ende des Regimes mit tausenden Landsleuten auf dem Kreuzberger Oranienplatz gefeiert.
Das war wie ein Traum. Und wir haben alle jetzt große Hoffnung, dass unser Land wieder aufbauen zu können und wieder schon, wieder, das kann sagen, wir haben jetzt Heimatland. Damals, das war vor nur Al-Assad und Al-Assad-Gruppe.
10 Jahre hat Asma ihre Mutter nicht mehr gesehen. Jetzt kann sie es kaum erwarten, sie in den Arm zu nehmen. Und auch die anderen Verwandten in Salamiya und ihre ehemaligen Kollegen in Hama und Homs will sie bald besuchen. Auch Sarah hat auf dem Oranienplatz das Ende der Diktatur gefeiert. Auch Sarah hat ihre Eltern 9 Jahre nicht gesehen. Ostern möchte die armenische Christin endlich wieder mit ihnen zusammen in Aleppo feiern.
Ich vermisse mein Aleppo. Ich vermisse es so. Es ist meine Heimatstadt. Ja, und ich vermisse meine Familie auch. Also, ich habe immer nachgedacht, wenn irgendwas passiert zu meinem Vater oder meiner Mutter, kann ich nicht hingehen. Jetzt habe ich die Chance. Das will ich auf jeden Fall gehen und machen, das mit meiner Familie.
Sarah ist Steuerfachangestellte. In Zukunft könnte sie sich vorstellen, zwischen Berlin und Aleppo zu pendeln und dort im Homeoffice zu arbeiten. Zusammen mit anderen Deutschsyrern hat die 35-Jährige eine Partei mit dem Namen Zukunft für Syrien gegründet. Sie wollen dazu beitragen, dass Syrien in wenigen Jahren eine Demokratie wird. Und weil Sarah in Berlin nicht nur andere syrische Christen, sondern auch Muslime, Drusen, Alawiten und Kurden kennengelernt hat, konnte sie auch manche Vorurteile gegenüber ihren Landsleuten abbauen.
Ehrlich zu sagen, wir haben hier einander kennengelernt. Ich kenne Leute jetzt aus Damaskus, aus Homs, aus Hama, Latakia, aus anderen Städten. Also insofern habe ich das nicht. Und was meine Vorstellung war, ganz anderes, was sie sind. Also deshalb habe ich gesagt, hier haben wir kennengelernt. Und das ist richtig schön, finde ich. Danke, Deutschland.
Mein Vater war in Syrien letzten Monat. Und er hat gesagt, er kann nicht. Es ist gar nichts geändert. Er wollte auch nochmal ihre Laden aufmachen. So, mein Vater hat eingebürgert. Er arbeitet noch und das ist gut. Ich glaube, das ist mehr schwer für meine Mutter, weil sie geht nicht raus von die Wohnung. Sie hat nicht so viele Leute zu treffen. Aber jetzt, wenn du sagst für die beide, wolltest du zurück nach Syrien? Die beide sagen nein. Ja? Weil wir sind hier und sie fühlen als Mensch hier, ja?
Für Rana und ihre Eltern steht fest, ihre neue Heimat ist und bleibt Berlin. Rana, die als Arzthelferin arbeitet, ist in der Altstadt von Damaskus aufgewachsen. Ihr Vater, der Goldschmied ist, hatte dort einen Laden. Die 44-Jährige verbindet schöne Erinnerungen mit ihrer Kindheit und Jugend im Christenviertel Bebtuma. Sie möchte gar nicht wissen, wie es jetzt in der Altstadt aussieht, die zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt. Deshalb hat sie 2021 nur ihre Schwester in Syrien besucht, ohne einen Abstecher nach Damaskus zu machen.
Und ich war gar nichts in Bebtuma. Ich habe gesagt, ich wollte die Bild, was ich habe in meine Kopf und meine Augen lassen. Ich wollte nicht was anders sehen. Auch die Menschen und die Leute und die Straße und alle. Ich wollte es nicht mehr sehen.
Asma ist im Februar nach Syrien gefahren, um ihre Verwandten zu besuchen. Es war schön, alle wiederzusehen, und es fühlte sich auch vertraut an, sagt sie. Aber zugleich war sie schockiert und traurig über das Ausmaß der Zerstörung, die der Krieg hinterlassen hat, über die Armut, unter der die Menschen leiden, und die Unsicherheit, die unter der neuen islamistischen Übergangsregierung herrscht.
Ist mein Heimatland, aber auch hier mein Heimatland in Deutschland. Aber ich wünsche mir, dass Syrien schneller besser wird, weil die Leute verdienen dort ein bisschen gutes Leben zu haben. Mir ist so immer schlecht, immer leiden unter Armut, immer leiden unter Waffen, immer leiden unter alle, was schlecht im Leben ist.
Asma war heilfroh, nach 4 Wochen wieder zurück in Deutschland zu sein.
Ich habe an meine Nichte und meine Familie geschrieben, jetzt bin ich wieder in meinem Heimatland. Das war mein Gefühl, das ist mein jetzt mein Heimatland.
Sagt Asma. Unsere Autorin Anne Winter hat mit ihr gesprochen. Mehr über die Stimmung in der syrischen Community hören Sie im Feature Al-Assad ist weg, es lebe Allah, Syrer in Deutschland zwischen Freude und Angst in der ARD-Mediathek. Und wir hören Christy Moore mit Motherland.
Where in hell can you go? Far from the things that you know. Far from this concrete sprawl that keeps crawling its way. About 1,000 miles a day. Take one last look behind. Commit this to memory and mind. Don't miss this wasteland, this terrible place when you leave. Your heart off your sleeve. Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. My 5 and dime queen, tell me, what have you seen? The lust and the avarice, the bottomless cavernous greed. Is that what you see? Motherland, cradle me. Close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me. Stay beside me, don't go. Don't you go. It's your happiness I want most of all. And for that I'll do anything at all. If you want the best of life and the most of love, if there's anything I can do at all. Come on, shotgun bride, what makes me envy your life? The faceless, the nameless, the innocent, the blameless and free. What's that like to be? Motherland, cradle me, close my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go.
my eyes, lullaby me to sleep. Keep me safe, lie with me, stay beside me, don't go. Don't you go. Don't you go.
Nach jahrelangen Diskussionen wurde 2021 in Berlin das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung eröffnet. Es ist Menschen gewidmet, die ihre Heimat verlassen mussten. In der Ausstellung geht es auch um die rund 14 Millionen Menschen, die 1945 aus Pommern, Schlesien und anderen Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches vertrieben wurden. Bis heute fragen Kritikerinnen und Kritiker des Zentrums, ordnet das Dokumentationszentrum die Gründe für die Vertreibung der Deutschen ausreichend ein? Ist es legitim, ihr Schicksal mit dem von Menschen gleichzusetzen, die heute vor Krieg und Not nach Deutschland fliehen müssen? Josephine Janert berichtet.
Birgit Franke arbeitete in der DDR-Zeit als Ökonomin. Jetzt ist sie Rentnerin und wohnt in Wandlitz. Die Familie ihres Vaters lebte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Stettin. Damals lag die Stadt in Pommern, das zum Deutschen Reich gehörte.
Er hat seine Heimat geliebt, vor allem die See. Stettin liegt ja am Haff und dann letzten Endes an der Ostsee. Und das war aber sein großes Sehnsuchtsziel, immer dieses Meer und das Hinausfahren, Schiffe. Und er hat da sehr darunter, eigentlich ein ganzes Leben lang darunter gelitten, dass er diese Heimat verloren hat.
Der Vater, Jahrgang 1918, war Soldat der Wehrmacht. Birgit Franke sagt, dass er in 7 Ländern kämpfte, auch in der Sowjetunion. Als das Blatt sich wendete und die Rote Armee nach Stettin vorrückte, wurde die Familie ausgebombt. Später floh sie Richtung Westen. Nach der deutschen Kapitulation veränderten die Alliierten die Grenzen Deutschlands. Stettin heißt heute Szczecin und liegt in Polen. Birgit Franke kam 1956 in Erfurt zur Welt. Jahrelang hörte sie die Geschichten ihres Vaters über seine verlorene Heimat. 2018 starb er. Seine Erinnerungen, die er im Lauf der Zeit zu Papier gebracht hat, hat sie dem Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin übergeben. Es sammelt Erinnerungen von Zeitzeugen.
Die Sachen werden digitalisiert, in eine Datenbank aufgenommen, da wird die Geschichte aufgeschrieben, da werden die Orte aufgenommen, die wichtigsten Personen, die da drin erwähnt werden, und das wird dann in den Medienstationen, die hier im Lesesaal sind, verfügbar gemacht.
Sagt Jörg Schlösser, der Archivar des Zentrums. Es zeigt mit Exponaten, Fotos und Tondokumenten, wie sich Flucht und Vertreibung auf das Leben von Menschen auswirken. Dabei hat es nicht nur Deutsche im Blick, sondern Geflüchtete in allen möglichen Teilen der Welt. Die Mitarbeiterin Petra Rau steht in der ersten Etage vor einer Vitrine. Darin liegen Haustürschlüssel an einem Bindfaden. Sie gehörten einst Paul Rohrmoser und passten zur Tür der Villa, die er für sich und seine Familie gekauft hatte. Sein Lebenstraum.
Es ist Januar 1945, einer der kältesten Winter im 20. Jahrhundert. Wir sind in Königsberg. Der Schlüssel gehörte Paul Rohrmoser aus Königsberg, heute Kaliningrad, damals in Ostpreußen. Und Ostpreußen wurde als östlichste Provinz des Deutschen Reiches sehr schnell von der Roten Armee eingeschlossen. Die Frau von Paul Rohrmoser und die beiden Kinder konnten mit dem letzten Zug aus der Stadt raus. Paul Rohrmoser hat es auch geschafft. Die Familie hat also überlebt.
Sie ließ sich in Göttingen nieder, wo die Schlüssel bis zum Tod von Paul Rohrmoser an einem Nagel in der Küche hingen. Seine Tochter Helgard übergab sie dem Dokumentationszentrum. Petra Rau sieht eine Verbindung zu einem anderen Exponat.
Aber, und das ist die Nabelschnur zu heute, wir haben auch eine Tonspur einer syrischen Frau, die aus ihrer Heimatstadt Aleppo geflohen ist und die auch ihren Schlüssel dabei hatte. Viele Flüchtlinge, damals wie heute, nehmen ihren Schlüssel mit, weil der Schlüssel die Heimat ist. Jeder will zurück. Niemand geht freiwillig. Und manchmal bleibt von der alten Heimat nichts als Erinnerungen und der Schlüssel zu einem Ort, einem Wohnort, einem Haus, einem Platz der Sicherheit, den es nicht mehr gibt.
Die Deutschen, die 1945 ihre Heimat verlassen mussten, waren Angehörige des Volkes, das den Zweiten Weltkrieg begonnen hatte. Die Wehrmacht, der auch der Vater von Birgit Franke angehörte, brachte Leid und Tod über Millionen von Menschen. Aus dem In- und Ausland hagelt es bis heute Kritik an dem Dokumentationszentrum. Der Vorwurf, es wolle unterschiedslos Empathie wecken, sowohl für Täter als auch für Opfer. Kann man die Frau aus Aleppo mit Paul Rohrmoser aus Königsberg gleichsetzen, über dessen politische Vergangenheit übrigens nichts bekannt ist? Petra Rau sagt:
Die Art und Weise, wie wir die Flucht und Vertreibung der Deutschen hier aufbereiten, ist durch einen chronologischen Rundgang. Und da fangen wir eigentlich immer mit der Vorgeschichte an, der Rassenpolitik, den Besatzungsverbrechen im Dritten Reich.
Will heißen, aus Sicht des Dokumentationszentrums waren die Verbrechen der Nazis die Ursache für die Vertreibung von rund 14 Millionen Deutschen. Die Ausstellung zeigt auch, nach 1945 hatten die beiden deutschen Staaten eine unterschiedliche Sicht auf sie. In der DDR hießen sie Umsiedler und wurden ab den 50er Jahren von der Regierung vergessen. In der Bundesrepublik entstanden Vertriebenenverbände, doch laut Petra Rau waren nur 20% der Vertriebenen dort Mitglied. Laute Stimmen aus diesen Verbänden forderten, Deutschlands Grenzen von 1937 wiederherzustellen. Bundeskanzler Willy Brandt distanzierte sich in den 70er Jahren deutlich von solchen Parolen und setzte auf Versöhnung mit osteuropäischen Staaten. Und die Rentnerin Birgit Franke sagt über die Oder-Neiße-Grenze zu Polen:
Also es ist ja dann so nach der Kapitulation festgelegt worden und das ist total in Ordnung. Und so ist es jetzt. Also für mich ist das unantastbar.
Petra Rau betont, dass die Ausstellung viele Menschen anspricht. Alte, die nach 1945 vertrieben wurden und ihren Kindern und Enkeln davon erzählen, und Junge, die gerade erst aus einem Bürgerkrieg nach Deutschland geflohen sind. An ihre Heimat denken sie alle. Sie resümiert:
Es gibt keine andere Sprache, in der das Wort Heimat genau das Gleiche heißt. Im Englischen zum Beispiel gibt es keine Entsprechung für das deutsche Wort Heimat. Home ist zu klein, Homeland ist zu groß. Und im Deutschen gibt es das Wort Heimat eigentlich nicht im Plural. Man kann eine zweite Heimat finden, man kann sich eine Wahlheimat schaffen, aber Heimaten gibt es eigentlich nicht.
Sagt Petra Rau. Josephine Jannert hat mit ihr gesprochen.
Ich weiß nicht, ob der Begriff Heimat als Singular an sich interessant ist. Ich interessiere mich für die Pluralität von Heimaten. Und für mich ist es interessant, zwischen Heimaten zu sein, in unterschiedlichen Welten zu existieren.
Sagt der Intendant des Hauses der Kulturen der Welt, Bonaventure Ndikung. Er ist Chefkurator des Projektes Heimaten, das letztes Jahr startete. Gleich hören wir mehr von ihm, aber erstmal hören wir Marlene Dietrich über Berlin. Denn manche Orte lassen uns nie ganz los. Ein Teil von uns bleibt dort zurück.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht, still beim Wein in Wien. Doch ich denk, wenn ihr auch lacht, heut noch an Berlin. Ich hab noch
einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Denn ich hab noch einen Koffer in Berlin.
Der gebürtige Kameruner Bonaventure Sombien Dikung ist Intendant des Hauses der Kulturen der Welt und gehört seit Jahren zu den einflussreichsten Kuratoren der Kunstwelt. Er ist der Chefkurator des deutschlandweiten Projektes Heimaten. In Plural und als Verb soll der Begriff Heimat, der oft für nationalistische Narrative vereinnahmt wird, neu gedacht werden, im Sinne der pluralen Gesellschaft. Ich habe Bonaventure Dikung als erstes gefragt, wenn Heimaten als neue Wortkreation ein Verb ist, was bedeutet diese Tätigkeit, Heimaten?
Es geht eigentlich darum, dass wir alle als Teil einer Gesellschaft eine Verantwortung haben, diese Gesellschaft zu konstruieren. Das heißt, jeder spielt eine Rolle. Unabhängig davon, wo eine Person herkommt, was für ein Geschlecht die Person hat oder Hautfarbe, alle diese unterschiedlichen Menschen können Heimaten konjugieren. Das heißt, sie spielen eine Rolle im Prozess des Werdens einer Gesellschaft. Das heißt, deshalb spielen wir mit dieser Idee von Heimaten als Verb. Ja. Ich heimate, du heimatest und so weiter. Und es ist besonders wichtig, weil die Geschichte von Deutschland an sich zeigt, dass Menschen immer aus unterschiedlichen Teilen der Welt nach Deutschland gekommen sind, hier ein Zuhause gefunden haben und Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Im karibischen Raum gibt es den Begriff Creolization und das ist das Zusammenkommen von unterschiedlichen Kulturen, unterschiedliche Sprachen. Es gibt eine Kreolsprache und Kreolisierung ist eine Philosophie. Wenn diese unterschiedlichen Ideen zusammenkommen, entsteht etwas Neues. Und wir wollten das im deutschen Kontext einsetzen. Und das, was für uns sehr spannend war, war das Konzept Heimatisierung. Dass wenn wir vom Heimaten im Plural reden, dann muss es auch eine Kreolisierung geben.
Das Thema Migration war im Wahlkampf zentral und vor dem Hintergrund eines Rechtsrucks, sowohl bei den letzten Wahlen in Deutschland als auch in anderen Ländern. Was ist Ihre Meinung? Wo stehen wir heute als Gesellschaft?
Wir tun so, als ob alle Probleme in diesem Land mit der Migrationsgegenwart und der Migrationsgeschichte zu tun hat. Aber es ist komplexer als das. Ja. Es ist extrem wichtig, dass wir erkennen, dass der Wiederaufbau dieses Landes wäre nicht möglich, wenn Menschen aus unterschiedlichen Ländern nicht nach Deutschland gekommen wären, um das Land wieder aufzubauen. Wir müssen auch wahrnehmen, dass die deutsche Wirtschaft ist von diesen Menschen abhängig. Wir müssen das auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Probleme gibt in diesem Land und nicht nur die Migranten. Für mich ist die Kernfrage, was eine Gesellschaft ist und wie man eine Gesellschaft aufbaut. Eine intakte Gesellschaft, unabhängig von wo Menschen geboren sind, sondern was die für eine Gesellschaft leisten.
Wie kann Kunst und Kultur dazu beitragen, ein vielfältiges, inklusives Heimatverständnis zu fördern?
KünstlerInnen haben die Möglichkeit, oder Kultur im Allgemeinen hat die Möglichkeit, Räume für komplexe Debatten zu schaffen, wo es nicht nur vereinfacht wird, wo nicht nur der Finger gezeigt wird, sondern wo es die Möglichkeit gibt, zu debattieren. Ja? Und wir merken, dass wir eine Debattenkultur seit einigen Jahren verloren haben. Ja? Und Kulturinstitutionen sind dafür da, dass wir das überhaupt noch machen können.
Inwiefern haben wir sie verloren? Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass wir leider Gottes in Echo-Chambers leben. Also der Einfluss vom Internet, von sozialen Medien, wo die Person, die lauter schreit, hat Recht. Das muss nicht bedeuten, dass die Person eigentlich Recht hat. Das heißt, manche Sachen werden salonfähig gemacht und man kann nicht darüber debattieren, weil die Räume da einfach dicht gemacht werden. Das heißt, ein angehender Präsident oder jetzt Präsident kann einfach sagen, die Haitianer essen Katzen und Hunde und es ist egal, ob die das tun oder nicht tun. Man muss es einfach glauben, weil er die Macht hat, vor einem Mikrofon zu stehen und das zu sagen. Und die Räume werden einfach dicht gemacht. Die Menschen, die Haitianer, werden dann einfach nicht zugehört. Auch wenn die sich da rauskommen und sagen, das machen wir eigentlich nicht. Es interessiert keinen Sau mehr. Ja? Und das ist es. Das heißt, jemand kann da stehen und sagen, die AusländerInnen machen das. Und das wird zur Wahrheit, weil einfach jemand das gesagt hat. Und darüber wird nicht mehr debattiert. Die ganze Strukturen um Fake News. Die Frage ist, was dann die Wahrheit tatsächlich ist. Das sind philosophische Fragen unserer Zeit. Und wir brauchen noch mehr Kunsträume, mehr Kulturinstitutionen, damit diese Fragen behandelt werden, damit wir über diese Sachen debattieren können. Das sind wichtige Fragen und die werden unsere Zukunft auch prägen.
Sagt der HKW-Intendant Bonaventure Dikung über das Projekt Heimaten. In den kommenden 3 Jahren sind noch einige Diskursreihen, Festivals und Ausstellungen im Rahmen von Heimaten geplant. Als nächstes veranstaltet das HKW vom 25. bis zum 27. April die Deberlinisierungskonferenz, die sich mit der kolonialen Geschichte und ihren Auswirkungen in Gesprächen, Vorträgen und Lesungen auseinandersetzen will. Tickets gibt es auf der Webseite des HKW. Und wir hören Mutterland von Tarik Tesfu.
Traum ist vorbei, bye bye Tyrannei. Ich bin zu Haus und endlich frei. In der neuen Welt ergibt alles einen Sinn. Und ich kann sein, wie ich bin. Grenzenlose Liebe gibt es nur hier. Grenzenlose Liebe bekomme ich von ihr. Das ist mein Mutterland. Mit Herz und Hand, das ist mein Mutterland. Stand. Das ist mein Mutterland. Keine Illusion. Mach die Augen zu, dann fühlst du sie schon. La la la, la la la, la 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 la.
Meine Bundeskanzlerin heißt Aminata Touré. Die Nationalhymne singt nur noch Beyoncé. Vom Reichstag wird die Regenbogenflagge gehisst und die Berliner Bärin macht ne Black Power Fist. In der Schule liest man Kübra und Maya Yim. Auf Plakaten ist Lizzo die neue Beauty Queen. Und alte weiße Männer hören einfach mal zu und sind still. Warum? Weil Mama das so will. Grenzenlose Liebe gibt es nur hier. Grenzenlose Liebe bekomm ich von ihr. Das ist mein Mutterland. Mit Herz und Hand. Das ist mein Mutterland. Geboren im Widerstand.
vermisst du sie schon.
Und das war unser Leben über die Sehnsucht nach Zuhause, Zugehörigkeit, Heimat und Heimaten. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Literatursendung Orte und Worte. Einen schönen Abend mit Radio 3 wünscht Alina Rezanova.
Mein Boden zitterte, es wummerte Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Basso mal Tenor. Zu Hause dreh ich Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound System Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die Yardie ist den Chor. Du versinkst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist Hardcore. Wir shaken was wir haben bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde bei uns die Müllabfuhr. Dammraum war ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke durchs Brandenburger Tor.
Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, oben an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
Im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Fäden.
Die Massen sind jetzt Stars, hat sie niemand drum gebeten.
Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen. Heute lebe ich im Osten zwischen Blümchen, Tapeten. Kümmere mich nicht allzu sehr um Taler und Moneten. Baue hier und da einen Track, aber dafür im Konkreten. Coolness-mäßig platzt die Stadt aus allen Nähten. Aber wo sind jetzt die Tüten, die auch ernsthaft antreten, um ihr Potenzial, ihre Styles heiß zu kneten? Zu viel Kraft in der Lunge für zu wenige Trompeten.
Dickes B, um an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B, um an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen.
Nice. In a Berlin, it's just like a paradise. It's nice. Everybody said them love the vibes. When they reggae play, them said them feel alright.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill. Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers Kleine Suite, Max Butings Heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Bei neuen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen zeichnet sich noch kein Durchbruch ab. Das verlautet aus Verhandlungskreisen in Potsdam. Dort sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften seit heute zusammen, um über einen Vorschlag aus dem Schlichtungsverfahren zu beraten. Er sieht eine Tariferhöhung in zwei Stufen vor, um erst 3 und dann 2,8%. Außerdem sollen die Arbeitszeiten flexibler eingeteilt werden können. Union und SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Die Hauptverhandler sitzen seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin zusammen. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Unionsfraktionschef Frey sagte, man wolle jetzt so gut und so zügig wie möglich zu einem Abschluss kommen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche, heute beugen wir uns über die so wörtlich dicken Klopper, das heißt diejenigen Themen, die nicht geeint sind. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte, die entscheidende Frage sei weiterhin, wie die Projekte finanziert werden könnten, darunter die Stabilisierung der Renten.
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat seine Lieferungen in die USA vorerst ausgesetzt. Grund sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers die von US-Präsident Trump verhängten Zölle. Auf alle Importe in die USA werden seit heute pauschal 10% erhoben. Weltweit sind die Börsenkurse in den vergangenen Tagen deshalb abgestürzt. Trump hat die Amerikaner aufgerufen, trotz der Turbulenzen stark zu bleiben. In der Debatte um einen freiwilligen Wehrdienst fordern die Grünen, dass auch Frauen stärker in die Pflicht genommen werden. Hintergrund sind die Pläne von Verteidigungsminister Pistorius, jungen Menschen einen Fragebogen zuzuschicken, um ihre Bereitschaft für einen Wehrdienst abzufragen. Es sollen aber nur Männer zu einer Antwort verpflichtet sein. Grünen-Fraktionschefin Dröge sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie finde die Pläne gut, Frauen und Männer müssten aber gleich behandelt werden. In der Fußball-Bundesliga hat es heute folgende Ergebnisse gegeben: Leipzig-Hoffenheim 3:1, Heidenheim-Leverkusen 0:1, Freiburg-Dortmund 1:4, Mainz-Kiel 1:1 und